Hi und herzlich willkommen zu CyberDev, Folge 3. CyberDev Security ist langweilig. Ist es gar nicht. Damit wollen wir hier aufräumen in diesem Podcast. Genau. Und heute probiere ich mal was anderes aus. Folge 3, die Experimentierfreude kennt kein Ende. Ich sitze gerade im Auto und dachte mir, ich hefte mir mal das alte Lavalier-Mikrofon, was ich hier noch habe, das gute Rode an und versuch mal damit aufzuzeichnen. Mal schauen, ob wir hinterher die Hintergrundgeräusche rausgefiltert kriegen oder ob sich rausstellt, dass das einfach eine total doofe Idee war. Wir werden sehen. Mal gucken. Ich schicke das nachher. Es gibt so einen coolen Adobe Podcast Enhancer, der Stimme anhebt, Hintergrundgeräusche absenkt und so weiter und so fort. Da schicke ich den Podcast immer einmal durch. Früher habe ich mich bei solchen Audioaufnahmen immer selber mit Kompressoren und so rumgeschlagen. Aber da kriegst du die Hintergrundgeräusche halt dann doch nicht so geil weg. Auch mit den entsprechenden Filtern und so ist mir nie so richtig geglückt. Aber hier mit diesem KI-Tool hat das bisher mal ganz gut funktioniert. Aber ob der natürlich damit zurechtkommt, mit so einem Motor im Hintergrund und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Aber nun gut, lasst uns zum Thema kommen, Cybersecurity. In der letzten Folge haben wir das Write-up der Brokermaschine, haben wir uns mit befasst. Ich fand das ganz nett, ich habe es mir im Nachhinein nochmal selber angehört. Ich fand, man konnte sich den ganz gut anhören, den Podcast, aber ich bin natürlich voll auf euer Feedback gespannt. Insofern lasst mich bitte wissen, was euch gefällt und was ihr nicht so cool fandet, ob das für euch gut funktioniert hat oder ob ihr es schwer fandet, dem Thema zu folgen. Vielleicht waren auch Begrifflichkeiten da, die irgendwie unklar sind oder so. Dann lasst mich das gerne wissen. Gerne im Discord. Den Link findet ihr in den Shownotes. Genau. Heute möchte ich ein bisschen über das Thema, sagen wir mal, Awareness, Alltags-Awareness für Cybersecurity reden. Und da so konkret über so einen Schocker, den ich letzte Woche erlebt habe. Naja, was heißt ein Schocker? Ich habe es schon bewusst provoziert. Aber ich fand es ganz interessant, mal zu sehen, wie allgegenwärtig, Cybersecurity und vor allem halt Angriffe, aktive Angriffe aus Botnetzwerken sind. Und zwar bin ich hingegangen, ihr kennt das, also wer sich von euch ein bisschen schon mit IT beschäftigt, für den ist SSH ein Begriff, Secure Shell, sprich die Möglichkeit, sich von extern auf ein IT-System aufzuschalten, eben über einen SSH-Dienst. Und der läuft halt üblicherweise auf Port 22, also wenn auf einem Rechner ein SSH läuft, dann läuft er standardmäßig, wenn nichts anderes konfiguriert wurde, erstmal auf Port 22. Und dieses, sagen wir mal, allgemeingültige Wissen, das machen sich natürlich Botnetze das machen sich Botnetze zu nutzen und scannen einfach fröhlich das gesamte Internet ab nach IPs, an denen sie einen Port 22 erreichen können. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also gibt es ja auch Videos drüber, ist jetzt keine Raketenwissenschaft, nichts absolut Neues. Aber ich fand es interessant, das mal selber zu machen. Ich installiere mir mal ein sogenanntes SSH-Tarpit. Was das genau ist, komme ich gleich nochmal drauf. Das mache ich auf dem Raspberry Pi. Ein Raspberry Pi, auf dem läuft nichts anderes, keine Dienste, die ich in irgendeiner Form nutze. Einfach nur ein Raspberry Pi in meinem Netzwerk, auf dem läuft dieses SSH-Tarpit. Und dann forwarde ich über meinen Router den Port 22, also den standardmäßigen SSH-Port, an den Port, in dem Fall war es 2222, auf dem Raspberry Pi und schicke mal alle Nutzer, die sich da versuchen anzumelden, eben an dieses SSH-Tarpit. Teergrube heißt das übersetzt, eine SSH-Teergrube. Komme ich gleich nochmal drauf. Und dann kannst du da mitloggen, wer sich da so alles versucht anzumelden. Und dann habe ich das Ding gestartet und es dauerte keine 2 oder 3 Stunden, bis das erste Mal ein Bot versucht hat, sich an meinem Rechner anzumelden. Und ich habe das dann bis Mitternacht laufen lassen, also insgesamt so gute 8 Stunden, würde ich schätzen. und ich hatte bestimmt 10 Angriffe auf die Maschine, 10 Login-Versuche. Üblicherweise wäre das jetzt so, wenn da so ein normaler SSH-Dienst läuft, dann würden die halt versuchen, das zu Brute-Force. Also SSH an meine Maschine zu gehen und jetzt mit einer Kombination, mit einer geratenen Kombination aus Benutzername, Passwort, versuchen, sich in die Maschine einzuloggen. Ne? Zum Beispiel, viele Nutzer haben Raspberry Pi laufen, dann würde ich zum Beispiel als eine der ersten Kombinationen vielleicht versuchen, irgendwie die Kombination Benutzername Pi, Passwort Pi. So, das probiere ich als erstes aus. Wenn das nicht stimmt, versuche ich vielleicht Pi Admin oder Root Admin oder ja, irgendwie so bekannte Kombinationen zu raten und mich auf die Art und Weise zu versuchen, auf diese Rechner aufzuschalten. Wenn mir das gelingt, gerade als Root, dann kann ich natürlich so eine Maschine wunderbar meinem eigenen Bot-Netzwerk hinzufügen. Ich vermute, das ist in den meisten Fällen eben das Ziel. Was jetzt so eine SSH-Tarpit macht, ist, dass es bei dem Kommunikationsaufbau mit dem SSH-Server schickt normalerweise der SSH-Server ein sogenanntes Banner zurück. Also das ist wie wenn ihr angerufen werdet und ihr geht ans Telefon und sagt, ja, hallo, hier ist Meier Müller Schulze. Na, dann weiß der andere, mit wem er es zu tun hat. Und genau das machen viele Dienste, unter anderem auch SSH. Meld mich an, dann kommt ein sogenanntes Banner zurück, mit dem ich erstmal weiß, als Anrufender, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Das passiert hier auch. Was das SSH-Tarpit eben macht, ist, es schickt einfach ein endloses Banner zurück. Also es schickt einfach eine endlose Folge an Zeichen zurück und lässt den Angreifer, der versucht, sich auf die Maschine aufzuschalten, bevor er überhaupt irgendein Passwort eingeben könnte, schlicht und einfach verhungern. Er klebt da quasi fest, der Angreifer, so lange, bis er die Verbindung aktiv löst. Ansonsten bleibt er tagelang in diesem SSH-Tarpit drin. Ist halt so eine, ja, so eine Methode, ein bisschen zurückzusticheln. Es gibt auch Berichte im Internet, dass, wenn du das lange genug laufen lässt, deine IP dann auf Blacklists landet, sodass die Botnetze dich eben nicht mehr angreifen. Bedeutet aber auch, dass konkret deine IP-Adresse, die im, je nachdem bei welchem Provider du bist, wirklich eine fixe IP ist, halt bei Botnetzen, bei Angreifern zumindest mal steht auf einer Blacklist, aber sie wurde aktiv irgendwie wahrgenommen. Weiß ich auch nicht, ob man das unbedingt will. Also deswegen habe ich relativ schnell das SSH-Tarpit auch wieder platt gemacht und lasse das jetzt nicht dauerhaft auf meiner privaten IP-Adresse zu Hause irgendwie laufen. Da macht man besser den Router wieder zu und diesen Port lässt darüber gar nichts ins Netz rein. Aber es war ein interessantes Experiment und ich finde, es zeigt einfach nochmal, also ich bin vorher ein bisschen naiv rangegangen und ich kann mich auch noch an Zeit erinnern vor 10 Jahren, wo ich einen Minecraft-Server habe laufen lassen und den auch natürlich über Port-Forwarding von außen erreichbar gemacht habe. Na, und mein Heimnetz waren dadurch ja eigentlich offen wie ein Scheunentor. Ne? Ich habe immer gedacht, naja, wer außer meinen Spielern soll denn diese IP-Adresse erraten und daran irgendwas ausprobieren und daran rumfuhrwerken? Ist ja Quatsch, ist ja so unwahrscheinlich. Nee, ist überhaupt gar nicht unwahrscheinlich. Also ich behaupte, jeder von euch, der dieses Experiment mal nachvollzieht und zu Hause so ein SSH-Tarpit aufmacht und also startet und öffentlich erreichbar macht, der wird ganz schnell feststellen, wie bald dort versucht wird, sich einzuloggen. Das fand ich bemerkenswert. Also ich habe im Internet natürlich vorher schon ein bisschen gelesen und auch YouTube-Videos geguckt zu dem Thema. Da siehst du das schon, dass das so ist. Das war jetzt keine Überraschung. Aber es am eigenen Leibe zu erleben und es mal zu machen und zu sehen, so krass, da sind halt wirklich Botnetze aktiv, die meine IP-Adresse erraten. Und innerhalb von 2-3 Stunden, wo ich dieses Ding aufmache, direkt geht einer drauf. Beeindruckend irgendwie. Und zeigt halt, wie wichtig dieses Thema ist. Ne? Also Portscans, das, was wir letztes Mal an der Brokermaschine gemacht haben, dieses Nmap, findet halt ständig statt im Internet. Und wenn eine Schwachstelle gefunden wird, dann wird die auch gnadenlos ausgenutzt. Ja, das wollte ich einfach nur mal an der Stelle zum Besten geben. Also als Zusatz, wenn man sich noch fragt, warum ist ein Cybersecurity in meinem Kontext wichtig? Mich betrifft das doch gar nicht. Ich bin nur so ein kleines Licht. Nee. Wenn du eine IP-Adresse hast, dann betrifft dich Cybersecurity. Und zwar ganz, ganz konkret. Genau, ich habe das neulich im Gespräch mit einer Nachbarin dann nämlich aufgebracht. Deswegen dachte ich, es wäre ja ganz nice, das hier mal zu erzählen. Oder ganz spannend zumindest. Da ging es darum, eben Geräte abzudaten. Ich meine, viele, gerade unsere, so die Generation unserer Eltern, die laufen mit Android-Telefonen rum, die 10 Jahre alt sind. Der Akku, der tut es gerade noch so, warum soll man das gute Ding denn wegwerfen? Es hat halt seit Ewigkeiten kein Sicherheitsupdate mehr gesehen. Aber ich, also ich meine, das heißt, ich habe da ja nichts zu verbergen. Oder so, ne? Was auch immer da die Einstellung ist, dass man selber aber dadurch Teil des Problems wird, weil man nämlich je nachdem durch so ein offenes System Teil eines angreifenden Botnetzes wird, was einem selbst natürlich auch wieder rechtliche Schwierigkeiten einbringen kann, das ist den meisten gar nicht bewusst. Ja, natürlich musst du deine Geräte, mit denen du online gehst, und das tut ja nun mal jedes Handy, das tut heute auch jeder Smart TV, natürlich musst du die updaten. Und diese Awareness ist einfach nicht da bei den Leuten. Da wird noch anerkennend genickt, ja, stimmt, sollte man mal machen. Ja, und das war's dann halt, ne? Ich glaube, wenn man solchen Menschen zeigt, wie wahrscheinlich es einfach ist, dass sie Teil eines solchen Angriffs werden, dann schafft das, also dieses Verständnis schafft einfach Bereitschaft, dann eben doch solche Maßnahmen durchzuführen und nicht das nächste Sicherheitsupdate einfach nur immer weiter zu klicken. Und das machen ja selbst wir. Ich will mich davon gar nicht freimachen. Wenn mein Windows-Rechner mir sagt, hey, ich habe ein Update für dich, willst du direkt mal neu starten, wie oft ich dann auf morgen erinnern klicke, weil ich einfach den Rechner in dem Moment zum Arbeiten brauche und abends dann nicht mehr dran denke und am nächsten Morgen erinnert er mich wieder. Es ist schon, ja, da ist keiner von uns, glaube ich, frei von, oder? Du vielleicht schon, vielleicht bist du total vorbildlich. Dann herzlichen Glückwunsch. Lass uns gerne im Discord darüber diskutieren, wie ihr das so handhabt. Aber ich würde mal behaupten, im Alltag bleiben einfach viele Geräte von Laien noch mehr als von uns vom Fach ungepatcht. Und das ist natürlich fatal. Wir haben letztes Mal bei der Broker-Maschine gesehen, das war eine Sicherheitslücke aus dem Oktober letzten Jahres, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme 3 Monate her. Will gar nicht wissen, wie viele Maschinen, das habe ich da auch schon gesagt, wie viele Maschinen heute immer noch mit einer ungepatchten, unsicheren ActiveMQ-Version laufen. Und das sind ja Systeme, die werden von Fachleuten gewartet. Und trotzdem werden solche Updates leider allzu oft vergessen. Weil das halt auf irgendeinem System ist, was im Hintergrund läuft. Ne? Dann hat das irgendjemand nicht auf der Pfanne oder. Ja. Schon spannend, auf jeden Fall. Aber solche Experimente, da wieder den Bogen wieder zu schlagen, solche Experimente helfen halt, ein bisschen Awareness zu schaffen. Ich hatte noch einen anderen extremen Fall. Im Schachverein meines Sohnes habe ich mich mit einem anderen Mitglied unterhalten, der verschickt häufiger mal Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen und dann verschickt er immer so ODT, Open Office Dateien. Und die kann natürlich keiner öffnen. Beziehungsweise, ja, mach da doch mal ein PDF draus. Ja, das könnte sein Windows nicht. Ich sage, naja, aber wenn du ein modernes Windows hast, da ist doch in der Regel so ein PDF-Printer mit installiert. Ja, er hätte dann noch, ich glaube, Windows 7 oder war es sogar noch schlimmer, Windows XP oder so. Und ich sage, Moment, also das hast du noch auf deinem, das läuft noch auf deinem Rechner und mit dem verschickst du E-Mails. Ja, ja. Ich sage ja dann, also das ist ein Rechner, mit dem gehst du ins Internet. Ja, ja, klar. Ich sage ja, aber dir ist schon klar, dass da gibt es keine Sicherheitspatches mehr für. Der ist komplett offen. Für Viren, für Angriffe und so weiter und so fort. Ja, aber das, was, warum sollte mich denn jemand angreifen? Dann habe ich ihm das halt mit diesen Botnetzwerken erklärt. Und dann, wie ich eben schon sagte, ja, hast du schon recht, ja, sollte man mal machen. Und ich sage, ja, und was machst du sonst mit dem Rechner? Mit dem machst du bestimmt auch deine Finanzen, oder nicht? Ja, damit mache ich alles. Damit verwalte ich mein Geschäft und so. Ja, aber das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht auf so einem Gerät mit so sensiblen Daten arbeiten. Und der ist einfach komplett ungeschützt. Deine ganzen Geschäftsdaten, deine privaten Finanzen sind völlig ungeschützt. Du musst doch ein Interesse daran haben, dass es keiner in die Finger kriegt. Naja, da hatte er also einfach kein Gefühl für, dass das ein realistisches Bedrohungsszenario auch für ihn sein könnte. Und dann ja letztlich, das kann ich verstehen, dass viele Laien das nicht wissen, aber letztlich auch bedeutet, dass dein Rechner Teil einer Angriffsinfrastruktur eines Botnetzes werden kann, was wiederum andere Systeme angreift, wie jetzt mein SSH-Tarpit in dem Fall. Dafür hat ein Laie jetzt kein Verständnis, ne? Dafür müssen wir sozusagen, wenn wir mit unserer Familie keine Ahnung, an Weihnachten zusammensitzen oder so, müssen wir halt irgendwie versuchen, ein bisschen Awareness zu schaffen. Aber ich finde das immer wieder beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit letztlich Menschen mit dem Thema umgehen, die es halt entweder nicht besser wissen, die auch kein Gefühl dafür haben, wie real ist die Bedrohung, für die das, und das ist es eben wieder, dann kommen wir jetzt wieder zurück, für die das so abstrakt ist, einfach, dass ein Computer irgendwie angegriffen wird, können sich nicht vorstellen. Also wenn ich jemandem sage, in der Fußgängerzone wirst du ausgeraubt, ne, dann das kann ich mir vorstellen, wie da einer mit dem Messer kommt und mir, keine Ahnung, die Tasche von der Schulter schneidet und wegrennt. Der benutzt Werkzeuge, die ich selber kenne irgendwie. Das könnte ich theoretisch selber. Ne? Das ist, glaube ich, so der Punkt. Das könnte ich theoretisch selber, dann ist das realistisch. Dann gehe ich nicht durch eine dunkle Fußgängerzone, wenn ich mich bedrohe, weil ich mich bedroht fühle, weil ich mir vorstellen kann, wie das funktioniert. Bei IT-Angriffen ist das nicht so. Ne? Wenn ich mir das nicht mal selber gemacht habe, da kommen wir wieder zu dem Pentesting und so weiter und so fort jetzt zurück. Warum ich glaube, dass das so wichtig ist und so eine tolle Sache ist, nicht nur für irgendwelche Leute, die als Systemadministratoren oder DevOps arbeiten, sondern auch für dich und mich als Entwickler oder vielleicht auch einfach nur als interessierten Laien, eine konkrete Vorstellung davon zu haben, wie würde ich denn das selber machen? Weil dann wird es auf einmal einfach und nachvollziehbar. Ja, und ich habe halt eben ein konkretes Bild davon, was hier passieren kann, weil ich selber könnte. Ja, das ist so ein bisschen mein Ansatz bei dem Thema und ich finde, diese Anekdote unterstreicht das vielleicht ein bisschen. Genau, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. 20 Minuten, sag mal, 20 Minuten haben wir. Das ist doch eigentlich eine schöne Zeit für so eine Anekdotenfolge. Dann würde ich sagen, schnüren wir das Paket an dieser Stelle doch einfach zu. Aber ich muss mich nämlich jetzt beim Fahren hier, jetzt muss ich ein bisschen mehr navigieren und selber gucken, wo es lang geht. Da kann ich eh nicht mehr so sprechfrei von der Leber quatschen. Wir machen hier jetzt Feierabend. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Diesmal einfach ein bisschen Gequassel. Kommt doch bitte, lasst uns ein bisschen auf unserem Discord-Server quasseln. Kommt da rum. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich würde mich super, super freuen, wenn ihr die Show, diesen Podcast bewerten würdet, wo immer ihr ihn hört, bei Spotify, bei Apple Music, bei YouTube, whatever. Lasst doch eine Bewertung da, gerne auch einen Text, die darf auch gerne kritisch sein. Ne? Ich versuche ja besser zu werden und das Ganze hier ist ein Experiment. Vielleicht kommen nur Ein-Sterne-Bewertungen rein und dann stehe ich da und sage vielleicht in 2 Wochen auch, naja, und war es das halt nicht. Die Leute haben keinen Bock, einem Laien bei dem Thema zuzuhören. Auch legitim. Vielleicht kommen aber auch total gute Rückmeldungen und ihr sagt, nee, das ist eigentlich voll cool, weil ich befinde mich vielleicht in der gleichen Situation und wir können hier, also das, was du so erzählst, damit kann ich mich irgendwie identifizieren, damit kann ich was anfangen. Dann lass mich das doch bitte wissen. Das hilft mir als Feedback. Das hilft dem Algorithmus, um den Podcast so ein bisschen zu pushen. Und vielleicht andere interessierte Laien noch zu erreichen auf dem Wege. Das wäre doch ganz hübsch. Genau. Und dann packen wir es an der Stelle. In der nächsten Folge, denke ich mal, machen wir mal wieder ein Write-up. Vielleicht spreche ich da mal ein bisschen über diese Nibbles-Maschine, die ich letztes Mal schon angeteasert habe. Eine Empfehlung wollte ich eigentlich noch aussprechen. Ach, dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann hebe ich mir die Empfehlung einfach auf. Wird das eine etwas kürzere Folge jetzt. Mal schauen, ob ihr sie überhaupt zu hören bekommt oder ob ich sie nochmal neu aufnehmen muss. Also wenn ihr das hört, dann hat das Experiment mit dem Aufnehmen im Auto geklappt. Und die KI hat das ganz prima gemacht mit dem Wegdrücken der ungewollten Frequenzen. Oder ihr hört sie halt nicht, dann muss ich den ganzen Quatsch nochmal aufnehmen. We will see. Wäre schön, wenn sich die Zeit im Auto dafür nutzen lassen würde. Wir gucken einfach mal. Also, liebe Leute da draußen an den Empfangsgeräten, macht es gut, habt eine schöne Zeit, happy hacking und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut und tschüss.